ARD.
Der kannte mich gar nicht, der ist da einfach nur rein in seiner Wahnvorstellung und hat mir dann quasi mit einem Schlag die Nase und zwei Zähne gebrochen.
Gibt es Sachen, die du früher gemacht hättest, aber jetzt nicht mehr kannst?
Es gibt immer gewisse Grenzen, auch im Feiern gehen, dafür verlasse ich dann lieber mal die Stadt. Und das ist schon krass, wie unsozial diese Stadt im Bereich von bezahlbares Wohnen ist. Die Richterin sagte allen Ernstes, ihr habt gar nichts falsch gemacht, aber was kommt natürlich raus? Freiburg hat verkackt.
Und Horn hat verkackt.
Ja, natürlich. Welcome to my life.
Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Jeden zweiten Mittwoch verbringe ich hier so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Leute, ich freue mich schon riesig. Am 30. August gibt es endlich mal wieder eine Live-Aufzeichnung von Deutschland 3000. Und zwar in Berlin im Rahmen des House of Podcast Festivals vom RBB. Ich finde das ja immer super, weil ich euch da mal persönlich begegnen kann und oft durch Bühne und Publikum auch eine ganz andere Stimmung mit dem Gast entsteht. Falls ihr also dabei sein wollt, würde ich mich unheimlich freuen. Alle Infos dazu packe ich euch in die Shownotes. Und jetzt eine Quizfrage. Wie heißt die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister eurer Stadt? Wenn euch das gerade nicht direkt einfällt, ist das vermutlich ziemlich normal, aber meinen Gast regt es auf. Denn Kommunalpolitik ist die Politik, die ganz nah an uns dran ist, die vielleicht am direktesten auf unseren Alltag Einfluss nimmt. Und trotzdem beschäftigen wir uns kaum mit ihr. Und da schließe ich mich mit ein. In 5 Jahren Deutschland 3000 hatte ich hier zwar schon einige Politikerinnen und Politiker zu Gast, aber immer nur von der Bundes- oder Landesebene. Das wollte ich endlich ändern und bin nach Freiburg gefahren. Dort ist Martin Horn mit gerade mal 33 Jahren zum jüngsten Oberbürgermeister Deutschlands gewählt worden. Und das, obwohl er keiner Partei angehört und nicht mal aus Freiburg stammt. Martin ist in Rheinland-Pfalz aufgewachsen, als Sohn eines evangelischen Pfarrers und hatte sich eigentlich eine große internationale Karriere ausgemalt. Aber dann hat ein ganz bestimmtes Erlebnis ihn umdenken lassen. Was das war, erzählt er gleich. Wir haben über viele Themen gesprochen, die auf den ersten Blick Freiburg-spezifisch sind und auf den zweiten dann doch ganz Deutschland bewegen. Wie kann man mehr bezahlbare Wohnungen schaffen, die doch in so vielen Städten dringend benötigt werden? Warum sind Parkgebühren und Tempo 30 so krasse Aufreger? Und was können wir tun angesichts der zunehmenden Angriffe und Anfeindungen gegen Politiker und Politikerinnen? Martin selbst wurde direkt am Abend seiner Wahl 2018 die Nase gebrochen. Bis heute gehören Drohungen und Hasspostings zu seinem Alltag. Wie geht er damit um? Das alles hört ihr jetzt. Hier kommt eine gute Stunde mit Martin Horn.
Wo kommst du gerade her?
Ja, aktuell komme ich von der Staatsanwaltschaft, weil wir über die Idee von einem Haus des Jugendrechts gemeinsam mit dem Polizeipräsidenten und den beiden Nachbarlandkreisen gesprochen haben. Und alles ein bisschen durcheinander heute ist bei meinem Sohn. Der hat schon Schulferien und wir hatten ein paar Issues zu Hause. Und auf jeden Fall habe ich ihn jetzt mit ins Rathaus genommen. Und zur Oberstaatsanwaltschaft konnte ich ihn jetzt nicht mitnehmen. Deswegen habe ich ihn hier im Rathaus gelassen und es ist alles ein bisschen improvisiert.
Okay, also es war schon ein so ein wiggeliger Morgen, würde man sagen, da wo ich herkomme.
Ja, ich würde sagen, das ist eigentlich das total Spannende, dass eigentlich kaum ein Tag wie ein anderer ist. Das heißt, es ist immer ein bisschen Improvisation, ein bisschen Spontanität und ein ziemlich hohes Pensum, ehrlicherweise.
Mhm. Wann hat das heute Morgen angefangen?
Also ich gebe normalerweise um 8 Uhr die Kinder beim Kindergarten bei der Schule ab. Das ist mein Job morgens immer. Und dann bin ich so 8:20 im Rathaus, ab 8:30 meistens auch schon erste Termine oder kleine Rücksprachen. Heute war ich allerdings von 8 bis 9 noch in der Physio, weil ich vor einem Jahr so einen Marienkäfer-Moment hatte, wo ich mich nicht mehr bewegen konnte mit einem doppelten Bandscheibenvorfall, vollkommen aus dem Nichts. Ich hatte noch nie Rückenschmerzen davor. Ich dachte immer, ich wäre sportlich genug, aber das hat mich wirklich so umgehauen und deswegen gehe ich einmal die Woche von 8 bis 9 habe ich so ein Rückentraining und stabilisiere und seitdem ist auch alles top, aber das heißt, heute war ich ein bisschen später unterwegs.
Und Marienkäfer, meinst du hast auf dem Rücken gelegen und bist nicht mehr hochgekommen, oder?
Ich würde sagen, es waren die krassesten Schmerzen in meinem Leben. Mhm. Ich habe mein Bein nicht mehr über das Fahrrad bekommen. Genau. Oh Gott. Meine Frau musste mir helfen, quasi mein Bein über das Fahrrad zurückzuheben. Und am Ende lag ich hier im Büro und habe 2 Stunden lang meinem Team verboten, den Krankenwagen zu rufen. Habe alle Ibus genommen, die ich irgendwo mir von jemand bringen habe lassen können. Und war dann auch, aber direkt eine Diagnose, war dann ja, 14 Tage auch so nach Schmerz, also ich habe jeden Tag 2.500 Ibu bekommen, Tilidin, das Opiat, das volle Programm. Und seitdem ist alles wieder gut. Aber es war wirklich so, also dass man, ich konnte nicht mehr richtig alleine
aber
aufstehen.
Aber dann auf den ganzen Schmerzmitteln weitergearbeitet oder auch mal kurz Pause gemacht?
Naja, also die ich sag mal, die ersten Tage danach habe ich natürlich Pause machen müssen, weil ich ehrlicherweise erstmal lag. Mhm. Also und dann versucht habe, ein bisschen zu spazieren und so, aber das war wirklich. Also die ersten Tage waren super heftig und ich würde sagen, ab Tag 5 war das wieder okay. Ich habe dann aber erstmal einen Monat kaum gesessen in Sitzungen, sondern wirklich gestanden, also sogar auch im Gemeinderat zum Teil gestanden. Hier im Stehschreibtisch gehabt, habe sowieso so ein kleines Laufpad manchmal unter bei Videokonferenzen mitlaufen, da laufe ich auf der Stelle, haha, Wortwitz hier im Rathaus. Und naja, auf jeden Fall hat, also aber das war super krass. Aber darüber wollte ich eigentlich gar nicht erzählen, weil, aber das heißt, einmal die Woche gehe ich von 8 bis 9 dahin und deswegen ging es heute ein bisschen später los.
Ich war in der Zeit, als du bei der Physio warst, schon mal hier in der Stadt unterwegs. Es ist mein erstes Mal in Freiburg.
Willkommen.
Und danke. Und es ist ja wirklich, also gestern schon am Bahnsteig gibt es Blumen. Ich habe noch nie einen bepflanzten Bahnhof gesehen und dachte so, okay. Und dann läuft man hier durch die Stadt. Es ist natürlich wunderschön. Kopfsteinpflaster, tolle alte Gebäude. Es ist Freitag und fühlt sich an wie Wochenende, weil da draußen Markt ist. Die Leute sind auf der Straße. Wie viel heile Welt ist Freiburg auf einer Skala von 1 bis 10?
8,5.
Ja.
Also wir haben, Freiburg diskutiert immer darüber, sind wir eine kleine Großstadt oder eine große Kleinstadt. Also wir haben immer noch dieses Dörfliche mit dem Innenstadt. Man kennt sich in dieser erweiterten Blase und trotzdem haben wir eine 250.000 Einwohner. Wir sind die viertgrößte Stadt in dem Bundesland Baden-Württemberg. Wir haben 172 Nationen in der Stadt. Wir sind mit Heidelberg die jüngste Stadt in ganz Deutschland, haben ein riesen Innovationspensum und Potenzial. Das heißt, wir sind eine richtig coole Stadt. Aber was uns halt.
Das muss der Bürgermeister ja sagen.
Nein, das sage ich aber einfach, weil es so ist. Nein, aber nein, natürlich, Schulterklopfen, genau, kriege ich jetzt ein Sternchen. Nein, aber wir haben, viele sagen das ja über ihre Städte, aber Freiburg hat da so eine besondere Freiburg-DNA, dass wir halt Tor zum Schwarzwald sind, im Dreiländereck, 4 Kilometer bis zur französischen Grenze, bis zum Rhein, 40 in die Schweiz. Aber genauso halt einfach echt coole Leute, die so auf der einen Seite haben wir noch diese bisschen auch DNA hier der Region, also das Bodenständige, die badische Lebenskunst, eine gute Küche und so. Aber genauso hat dieses wirklich total internationale, also irgendwie Pfizer hat 500 Millionen investiert und produziert diese Anti-Corona-Paxlovid-Tabletten hier für 125 Länder. Also ich meine, also hier ist schon noch Hightech und wow, aber halt irgendwie trotzdem immer so ein bisschen chillig und gediegen.
Ich habe im Vorfeld mit meiner Kollegin darüber gesprochen, dass man manchmal ja auch Gefühle oder Vorurteile gegenüber Städten hat, in denen man noch nie war. Und dass ganz viele Städte so Images haben, die sich im ganzen Land oder sogar über die Grenzen verteilen, haben wir überlegt oder uns auch umgehört, was verbinden Leute mit Freiburg. Und es war auch dieses schöne, sehr grüne, also es hieß, glaube ich, sowohl politisch als auch vom Stadtbild sei es so grün, aber auch irgendwie so akademisch, beamtig. Das waren so diese Klasse, viele Studierende natürlich und so wohlhabend. Ist das ein Image, mit dem ihr sagt, ja, das stimmt, da kommen wir mit klar, oder?
Also vor über 100 Jahren hat Bürgermeister Otto Winterer wirklich damit geworben, also mit wohlhabenden Pensionären von der Nordküste nach Freiburg zu holen zum Ruhestand, also und hat diese Stadt auch relativ stark umgebaut. Also wir nennen uns seit jetzt 14 Jahren Green City Freiburg. Natürlich auch eine grüne Hochburg politisch gesehen. Man sieht es bei den Europawahlen. Da stechen wir in ganz Deutschland krass hervor. Wir haben hier seit langem quasi schon die Grüne als stärkste Fraktion im Gemeinderat. Das heißt, also Nachhaltigkeit bewegt diese Stadt in allen politischen Farben wohlgemerkt. Nicht nur bei den Grünen, sondern da gibt es auch noch viele Nuancen. Und natürlich, wir haben, glaube ich, 6 Gerichte in der Stadt. Wir sind eine Behördenstadt in dem Sinne, aber eben viel mehr durch die Uni geprägt. Gerade dieses junge Durchschnittsalter, wie gesagt, das jüngste in ganz Deutschland, das bringt natürlich dann Startups, das bringt viele Mountainbiker frei. Also wir haben eine 1000 Meter Höhendifferenz auf der Stadtgemarkung. Wir haben einen Hausberg, der ist 1284 Meter hoch, in Schauinsland. Das heißt, wir haben super geile Trails, quasi mitten in der Stadt, könnte man sagen. Und das ist schon auch so ein bisschen Freiburg-Style. Egal wo man ist, man kommt schnell raus ins Grüne. Und das ist so irgendwie dann auch dieses Bild. Und dann haben wir natürlich leicht auch noch dieses sehr linksgrün versiffte, im Positiven, dieses Hippie-Image, sage ich mal. Und gleichzeitig eine total engagierte Stadt. Ich glaube, das müssen wir mal nachschauen, aber ich glaube, wir sind auch Demonstrationshauptstadt in ganz Deutschland, weil bei uns wird für und gegen alles. Jedes Wochenende haben wir ein Dutzend Demos, die irgendwo so irgendwie für oder gegen irgendwas sind. Das heißt, wir haben schon auch so eine positiv geframed, eine besonders engagierte Stadtgesellschaft.
Okay, Herr Oberbürgermeister, das war jetzt erstmal genug Werbeblock für Freiburg. Wir müssen nachher auf jeden Fall noch auf ein paar Sachen zu sprechen kommen, die hier nicht so gut laufen. Aber jetzt erstmal Entweder-Oder-Fragen. Mal sehen, ob er sich auch kürzer fassen kann.
Man hat maximal einen Joker, das schicke ich schon vorweg. Snooze oder Aufstehen?
Snooze. Hat sich geändert, aber Snooze, ja.
In der Freizeit Sport oder Kulturprogramm?
Sport.
Welcher Fußballtrainer hat mehr für Freiburg getan? Christian Streich oder Jogi Löw?
Christian Streich.
Auf dem Stadtfest Halloumi oder Bratwurst?
Auf dem Stadtfest Bratwurst.
Over- oder underdressed?
Spießig ausschauen ist okay, nie spießig werden.
Das heißt?
Eher immer, jetzt in meiner Rolle, naja, das ist eigentlich eine schwierige Frage. Ich würde jetzt hier nicht den Joker setzen, aber ich habe meistens Anzug mit Hemd und Sneakers an. Genau, also ein bisschen flotter. Aber habt im Gemeinderat zum Beispiel immer eine Krawatte an, aus Respekt vor dem demokratisch gewählten Gremium. Und bin trotzdem auch jemand, der mal mit einem T-Shirt rausgeht. Also daher eher vielleicht ein slightly overdressed.
Okay. Auto oder Öffis?
Öffis. Wir haben gar kein eigenes Auto.
Garten oder Park?
Garten, wenn es geht.
Was muss ich dringender probieren? Stefans Käsekuchen oder die Zimtschnecken vom Brotbruder?
Puh. Beides? Ausrufezeichen. Und idealerweise einfach ein kleines Stück Stefans Käsekuchen auf dem Münstermarkt und die Zimtschnecken von Brotbruder sind Hammer. Allerdings Beeilung, weil die haben morgen Schließtag. Die haben nur unter der Woche auf.
Okay, dann nehme ich das jetzt als den Joker und bedanke mich bei meiner Instagram-Community. Die haben mir nämlich beides sehr dringend empfohlen. Welcher Dialekt fühlt sich mehr nach zu Hause an, Pfälzisch oder Badisch?
Also da gibt es sogar Überschneidungen. So richtig dieses Ajo Pfälzisch, das ist schon noch zu Hause. Aber da ich eher dem Hochdeutsch zugeneigt wurde durch meine Eltern, also jetzt ganz jetzt ohne Druck oder sowas, aber wir haben einfach eher nur ein bisschen Dialekt gesprochen, würde ich sagen, jetzt fühlt sich für mich Badisch Heimkommen an und fällt sich eher wieder so zurück in die Vergangenheit.
Und wann nervt die Freiburger Jugend mehr? Wenn sie ein Klimacamp vom Rathaus aufbaut oder wenn sie nachts mit der Boombox im Park sitzt?
Also wenn sie nachts mit der Boombox im Park sitzt und nebenan Leute schlafen, dann nervt sie wahrscheinlich deutlich mehr.
Dem habt ihr jetzt auch einen Riegel vorgeschoben, ne? Es gibt jetzt...
Ein großes Thema, ja.
Ja.
Also ich glaube, dass... neulich sagte, ich habe gerade 21 Stadträte verabschiedet, die Hälfte des Gremiums wurde neu gewählt und ein grüner Stadtrat hat diesen Satz mal geprägt, wer nachts um zwei mit Blechdosen Fußball spielt, der hat Ruhestörung mit mediterranem Flair verwechselt. Also das heißt, wir sind eine coole junge Stadt, gerade auch ich als irgendwie damals vielleicht jüngster Oberbürgermeister Deutschlands. Natürlich wollen wir coole Plätze für Jugendliche schaffen, aber irgendwo gibt es halt schon auch Grenzen, wenn man bewusst Leute halt dauerhaft nicht schlafen lässt.
Boomboxen waren in den letzten Jahren, vor allem den letzten Sommern, eins der Top-Aufreger-Themen in Freiburg. Junge Leute saßen in lauen Nächten mit lauter Musik im Park und viele, die drumherum wohnen, waren sauer, weil sie nicht schlafen konnten. Im Frühjahr 2023 hat der Gemeinderat dann ein Musikverbot erlassen. In den Freiburger Parks dürfen jetzt zwischen 23 Uhr abends und 6 Uhr morgens weder Bluetooth-Boxen noch Instrumente benutzt werden. Da sieht man, dass das Image der coolen jungen Stadt, das Martin so gerne prägen will, hier in Baden-Württemberg eben auch schnell an seine Grenzen stößt.
Gibt es Sachen, die du früher gemacht hättest, aber jetzt nicht mehr kannst, weil du jetzt so eine Vorbildfunktion hast als Oberbürgermeister?
Also ich hatte schon eine ziemlich wilde Jugend und sozusagen es gibt immer gewisse Grenzen, auch im Feiern gehen in Freiburg. Das würde ich auf den Gemarkungsgrenzen jetzt nicht zu exzessiv betreiben. Dafür verlasse ich dann lieber mal die Stadt.
Und stimmt es aber, also wenn du jetzt schon sagst, wir wollen eigentlich auch cool sein, und dann kommen die Sportfreunde stiller, wollen in der Fußgängerzone spielen und werden nach 3 Minuten von der Polizei eingesackt?
Also es ist so ein bisschen eine Freiburg-Style-Geschichte, muss man sagen. Also wir haben das hier live gesehen auf Instagram. Also sie sind live gegangen über ZMF. Mhm. ZMF ist unser Z-Musikfestival. 2,5 Wochen mega geile Konzerte. Mhm. Und dann sind die live online gegangen. Und dann sagte meine Social Media Referentin, hey, die Sportfreunde sind in der Kajo, das ist unsere Fußgängerzone. Und ich so, wow, saugeil, schreib ihnen schnell, lad sie ein, sie sollen danach auf dem Kaffee vorbeikommen ins Rathaus. Ich sag den Termin ab, ich bin echt mit Sportfreunde schneller. So meine, ich bin früher viel Skateboard gefahren, ist auch so, aber ist so ein bisschen meine mit Jugendmusik. Einfach keine 2 Minuten später kam, scheiße, die Polizei, nein, scheiße, das ist unsere Stadtpolizei, das ist unser Vollzugsdienst.
Ups.
Die nehmen sie gerade hops. Also wir haben halt gewisse Musikplätze, wo man Musik spielen darf. Und die haben sie gar nicht hops genommen, sondern die sind zufällig vorbeigelaufen, haben sie angesprochen und die Sportfreunde Schiller haben gleich gesagt, okay, dann packen wir wieder zusammen. Und also es war jetzt
also sagt
keine...
Also die Sportfreunde waren braver als Freiburg.
Ja, die waren viel zu brav, ja. Nein, und dann haben wir... und es war noch genau gegenüber dem Haupthaus von der Badischen Zeitung, also große Aufmerksamkeit. Und es ging in alle deutschen Medien. Die Sportfreunde Stiller hatten einen riesen PR-Coup natürlich. Haben irgendwie vom Sat.1 Frühstücksfernsehen und keine Ahnung was überall erzählt, dass sie quasi hier hops genommen worden sind. Aber immer nett, weil das war auch nett. Und dann haben aber wir sie ja trotzdem, wir hatten sie ja eingeladen zum Festival. Und dann bin ich Backstage gegangen und habe ihnen einen Gutschein für ein Straßenkonzert in Freiburg wiederum geschenkt. Ja, und habe mit ihnen ziemlich lange und nett geplauscht. Und wir haben sogar auch eine gemeinsame Ukraine-Hilfe für unsere ukrainische Partnerstadt auch. Und das heißt, das war dann am Ende wieder cool, aber es war natürlich wusch, eine Schlagzeile, auf die man verzichten kann. Gerade wenn man so Sportfreunde-Fan ist.
Wie ist denn das, wenn wir jetzt mal so ein bisschen zurückspulen, woher kam für dich überhaupt der Impuls zu sagen, ich will beim Bürgermeister werden? Ich kenne nicht so viele Leute, oder wenn ich jetzt an meine Schulzeit denke, da gab es niemanden, der gesagt hat, wenn ich groß bin, will ich mal Bürgermeister werden.
Also es gab der erste Berufswunsch, der dokumentiert ist in meinem Leben, das war Promi-Fahrer in so einem Poesiealbum. Und das beruhte aber auf der Liebe zu den 3 Fragezeichen. Und ich wollte damals halt möglichst viel 3 Fragezeichen-Kassetten hören können. Und deswegen habe ich gesagt, ich fahre dann mit dem Lastwagen irgendwo hin und kann dann dabei meine Lieblingsdetektive hören. Nein, also ich habe nie gesagt, ich will Oberbürgermeister werden in meinem Leben. Also never ever, sondern ich bin eigentlich immer raus aus Deutschland, war... Ich habe mit 21 auf allen Kontinenten, bin beim Jahr auf Rucksack-Weltreise. Ich habe bei Greenpeace in Neuseeland gearbeitet, war in Albanien auf Hilfsprojekten. Wollte immer so raus, raus, raus. Habe dann auch internationale soziale Arbeit studiert, war in Botswana, in Jordanien, in Israel. Habe im Master in Bremen European and World Politics studiert und bin dann auch eher so Richtung Osten. Habe da auch eigentlich über den georgischen... Also den russischen Angriffskrieg in Georgien quasi meine These gemacht und war dann im Europäischen Parlament, im Europarat. Und am Ende habe ich aber über eine Stelle im Europarat quasi für den Oberbürgermeister in Sindelfingen gearbeitet. Mhm. Und das war für mich so ein krasser, so ein Aha-Effekt. Ich wollte immer raus, irgendwie Internationalität, raus, so internationale Solidarität und vor allen Dingen ja, irgendwie was in der Welt verändern, ja. Und mit dem Resultat, dass dann auf einmal ich gesagt habe, hey, wenn man die Überschriften heute liest, Klimawandel, bezahlbares Wohnen, Mobilität, internationale Ungerechtigkeiten, Integration, Inklusion und, dann braucht es immer konkrete Projekte vor Ort, um was zu verändern. Und jetzt als Oberbürgermeister in Freiburg habe ich 4.500 Mitarbeitende, wir haben 2,4 Milliarden Budget. Wir entscheiden, bauen wir eine neue Straßenbahnlinie oder eine neue Straße. Wir entscheiden, packen wir unser viel zu weniges Geld, das wir am Ende übrig haben, in das Projekt oder in das Projekt. Klimawandel, hey, wir brauchen keine Blablabla-Ziele, wir brauchen konkrete Projekte, konkrete Action. Integration, Inklusion, ey, das kann ja nur vor Ort gelingen. Natürlich, Landeshauptstadt Stuttgart und genauso auch Berlin, die machen große Gesetze, aber am Ende haben wir richtig kommunale Freiheiten. Und das war so ein Switch, auf einmal, dass ich gesagt habe, hey, ich will irgendwie vor Ort wirklich was bewegen. Und dann hat es mich nach Freiburg verschlagen. Ja, und auf einmal wurde ich Oberbürgermeister.
Wo du gerade all diese Themen nennst, da habe ich im Vorfeld auch drüber nachgedacht, ob es jetzt Klimawandel ist, Migration oder dann auch so eine Pandemie und so. Das sind ja alles Sachen, die nationale Grenzen überschreiten. Diese Themen interessieren sich nicht dafür, welches Land sie gerade betreffen, weil sie alle Länder betreffen. Ist man dann als Bürgermeister mitunter wendiger als Bundeskanzler, wenn es darum geht, diese Themen zu managen?
Mehr, ja, viel mehr Freiheit. Also weil wir wirklich ja in der Gemarkung, also vor allen Dingen, also sag ich mal, die Landes- und Bundesebene, die erlassen Gesetze, ja, und Förderrichtlinien und sonst was. Aber ich meine, am Ende ist es ja bei uns wirklich so ganz konkret, also vielleicht ein blödes Beispiel, aber Wir hatten 2020 900 Jahre Stadt Freiburg geplant, also unser Stadtgeburtstag, Stadtjubiläum, Riesenfest geplant, ein Jahr lang, 1000 Veranstaltungen, 250 Projekte, Corona, wusch, hat alles kaputt gemacht und alles verzögert. Aber davor war schon die Frage, was schenken wir dieser Stadt? Und dann haben wir gesagt, 900.000 Euro zusätzlich für 3 besondere Spielplätze mit dem Fokus auf Inklusion, also mit Behindertenspielgeräten auch, mit dem Fokus auf Mehrgeneration und mit dem Fokus auf Action, also Parkouranteilen. Und dann, die wurden sogar ein bisschen teurer, am Ende waren wir vielleicht bei 1,4 Millionen oder so.
Die Stadt wird ja hoffentlich auch ein bisschen
älter. Aber dann, und dann haben wir aber quasi, also allein das, ich meine, das habe ich einmal in der Besprechung gesagt, dann haben die Teams das ausgearbeitet. Natürlich hat der Gemeinderat dann im Final beschlossen, auch im Haushalt. Aber allein da sieht man ja schon so einen Unterschied. Und genauso auch bei irgendwie von PV-Anlagen über Wohnungsbau. Also was wir gerade wuppen für bezahlbaren Wohnungsbau, also da kann man hier vor Ort halt richtig was verändern. Und deswegen ist es eigentlich total spannend. Aber die kommunale Ebene ist, also keine Sau kennt Bürgermeister, Bürgermeisterin, Entschuldigung, nehme ich zurück, ist zu flapsig gesagt. Viele Leute kennen nicht ihren eigenen Bürgermeister. Also was mich damals gepusht hat auch, ich habe an meiner ehemaligen Hochschule in Ludwigsburg so einen Lehrauftrag auch gehabt für also soziale Arbeit über die politische Dimension sozialer Arbeit. Und dann habe ich die Studierenden 3 Semester lang immer gefragt, wer ist eigentlich Bürgermeister in Ludwigsburg? Und es wusste niemand, obwohl die in Ludwigsburg studieren. Ich habe gefragt, wie heißt eigentlich der OB in Stuttgart? Niemand. Über 3 Semester lang, 1,5 Jahre, wusste kein einziger, dass damals Fritz Kuhn noch OB in Stuttgart ist. Also da gab es auch eine Phase der Politikverdrossenheit, die ist ein bisschen weniger geworden. Also die hat sich verändert, auch durch Fridays for Future, durch Klima. Also das ist ja schon einige Jahre jetzt her. Aber das ist so, also die Rathäuser sind von außen bekannt, aber was da drin gemacht wird, das kann eigentlich kaum jemand umrissen. Und dabei ist diese kommunale Ebene so krass wichtig für die Welt da draußen. Und das hat mich fasziniert. Und deswegen auch viel Action, viel Kommunikation und irgendwie dann auch wirklich so dieses Verändern vor Ort, das Konkrete.
Und hier muss das aber ja gewirkt haben, 2018 im Wahlkampf, weil du hast gar nicht hier gewohnt. Du kamst von ganz woanders und hast dir das quasi ausgesucht. Ja, dann mache ich jetzt mal in Freiburg den Bürgermeister. Dann auch noch extrem jung. Du wolltest direkt der werden, der hier den Leuten sagt, wo es lang geht, obwohl du gar nicht von hier kommst. Wie ist das damals angekommen?
Diese Entscheidung für Freiburg, die haben wir davor schon getroffen. Also um ganz offen zu sein, war es letztlich so, dass 2017 meine Mutter verstorben ist an Krebs. Und nach der Beerdigung waren wir hier im Freiburger Raum, um Kraft zu tanken und irgendwie uns halt von der Trauerphase ein bisschen zu erholen. Meine Frau und ich, und damals mit einem Sohn von uns. Wir haben 2 Patenfamilien hier. Meine Omi hatte eine 30-jährige Zugehörigkeit zu Freiburg. Also es gibt viele Anknüpfungspunkte, aber wir haben hier noch nie gelebt und dauerhaft gewohnt. Und dann haben Irina und ich so gesagt, hey, also ich habe dann gesagt, lass uns doch nach Freiburg ziehen. Du kannst quasi dich in deinem Unternehmen als Architektin versetzen lassen und ich suche mir was im Europarat, also bin ich ja so, kann ich pendeln oder mach was anderes in Freiburg. Und das war so der erste Impuls. Und dann sind wir, nachdem wir jetzt gesagt haben, sind wir zurückgefahren nach Stuttgart. Und dann hat die SPD-Generalsekretärin Luisa Boos, eine Freundin von mir, angerufen und gefragt, ob ich in Freiburg kandidieren würde. Und dann habe ich gesagt, was? Gegen Dieter Salomon? Never ever, keine Chance.
Das war der Vorgänger,
genau, grüner Bürgermeister, der ist überall bekannt. Genau. Hey, auf keinen Fall, hab gleich abgesagt. Wie kommst du überhaupt darauf? Aber die wusste, dass mich die kommunale Ebene so reizt. Also deswegen hat sie auch bei mir angerufen. Und dann habe ich 2 Freunde angerufen und so beiläufig mal, also ich 2 Freiburger, und habe so gefragt, hey, wir reden gerade über Bürgermeister, was denkt ihr eigentlich über euren und so? Mhm. Und ich war halt voll kritisch, also mega kritisch. Und dann habe ich bei Luisa wieder angerufen und habe gesagt, Luisa, gib mir doch mal 2 Tage, 48 Stunden, ich denke mal drüber nach. Und dann bin ich direkt mit einer Pressekonferenz in Freiburg aufgeschlagen. Einen Tag später war der Neujahrsempfang. Und da bin ich dann zum ersten Mal als Kandidat aufgelaufen, habe auch noch dem Amtsinhaber Dieter Salomon die Hand angeschüttelt, das war das erste Zusammentreffen. Und ab dann habe ich mich freistellen lassen und habe Wahlkampf gemacht. Und jetzt ist das so, auch Berlin oder ganz Deutschland ist so, ja, Oberbürgermeister, kommunale Ebene. Aber auf meinem Wahlzettel stand die Stuttgarter Adresse von mir, weil ich einen richtig dummen Anfängerfehler gemacht habe, weil man braucht so eine Wählbarkeitsbescheinigung. Und die habe ich mir in Stuttgart abgeholt. Und damit steht quasi diese Adresse auf dem Wahlzettel. Und ich habe jede meiner Infoveranstaltungen eröffnet und gesagt, also erstens, ich bin kein Stuttgarter, sondern Pfälzer. Genau. Zweitens, ich bin kein VfB-Fan. Das war natürlich ganz wichtig hier in Freiburg. Und drittens habe ich es dann immer ein bisschen erklärt. Das heißt, das war schon richtig dämlich. Und letztlich war trotzdem der Wunsch, glaube ich, nach einem Neuanfang. Und ich habe ja keinen, also im Wahlkampf habe ich ja immer so ein offenes Frageformat gemacht. Also ich habe mich wahnsinnig tief in diese Stadt reingearbeitet, weil ich mich einfach nach Freiburg verliebt habe. Also das ist jetzt keine Gelegenheitskandidatur, sondern es war einfach so, Freiburg ist eine so coole Stadt. Und deswegen war auch der klare Wunsch hier zu kandidieren mit 100% Ernsthaftigkeit. Das haben am Anfang ganz viele mir abgetan. Gesagt, ja, das ist nur eine Karrierekandidatur, der ist gleich weg und so. Und bis heute kriege ich das gesagt, dass ich gleich nach Stuttgart oder Berlin gehen würde. Aber das reizt mich gar nicht. Ich bin total dankbar, hier zu sein.
Vor allem gleich weg. Es sind ja, das war mir auch nicht bewusst, 8 Jahre so eine Amtszeit. Also ich kannte nur so 4 oder 5 Jahre im Bundesamt, im Bundestag oder in einem Landtag. Aber ich bin 34, ein Jahr älter als du warst bei Amtsantritt. Ich würde mich gerade auf gar nichts für 8 Jahre festlegen wollen. Das ist ja auch eine andere Entscheidung.
Ja, das stimmt. Und gleichzeitig gibt es natürlich wahnsinnig viel Freiheit. Also die Bundesländer handhaben es unterschiedlich mit den Zeiten. Wir sind da sehr lange mit 8 Jahren in Baden-Württemberg. Ich war gerade mit einem Programm in den USA mit 40 Bürgermeistern der Welt. Da war ich einer der ältesten, also einer der dienstältesten Bürgermeister. Das war eine ganz komplett neue Erfahrung, weil auch die ganzen US-Bürgermeister nur für 4 Jahre gewählt sind zum Beispiel. Und die haben aber ja gleich wieder Wahlkampf. Also die sammeln schon im ersten Jahr schon wieder Spenden für ihre Kampagne dann im vierten Jahr. Und das ist bei mir, ich bin jetzt im 6. Jahr und mache immer noch keinen Wahlkampf, sondern ich bin einfach Martin Horn und arbeite als Oberbürgermeister für diese Stadt. Das ist natürlich auch ein Riesenprivileg und macht mich auch viel neutraler. Also, und war natürlich auch, ich habe halt 0 offene Rechnungen in der Stadt gehabt. Ich habe niemandem was geschuldet. Ich konnte so richtig auch Dinge mutig verändern und mit neuen Ansätzen bringen.
Und du bist auch, obwohl die SPD dich angerufen hat, nicht dort eingetreten. Du bist als parteiloser Kandidat angetreten. Das ist auch was in Deutschland zunimmt. Auch insbesondere parteilose Bürgermeister, Oberbürgermeisterinnen und so. Was bedeutet das für deine Arbeit im Gemeinderat? Da habt ihr, ich habe es mir angeguckt, der ist ja gerade neu oder die Hälfte ist neu gewählt worden, hast du schon gesagt, da sind 10 verschiedene Fraktionen und Gruppierungen. Das ist auch deutlich mehr als zum Beispiel in einem Bundes- oder Landtag. Wäre es dann nicht eigentlich gut, wenn du einer davon vorsitzen würdest?
Also ich war bei der Friedrich-Ebert-Stiftung im Stipendium. Ich habe mich damals für Heinrich Böll, Friedrich-Ebert-Stiftung quasi beworben, habe mich dann für die Friedrich-Ebert-Stiftung entschieden.
Das ist die SPD-nahe Stiftung,
richtig,
ne?
Genau. War aber noch nie Mitglied einer Partei, weil die SPD mir damals zu wenig grün und nachhaltig war und gleichzeitig die Grünen zu wenig vielleicht sozial waren. Dann war ich bei einem Liberalen im Europäischen Parlament, also richtig abgefahren. Und das war eine sehr coole, eine intensive Zeit, weil auch da, also gerade in diesen Liberalen nicht alles einhängen, Freiheiten geben, das hat ja auch was sehr Positives. Und gleichzeitig komme ich am Pfarrhaus und habe so ein klares Wertegerüst. Also das heißt, ist sehr mehrdimensional, sage ich mal vorsichtig. Und im Gemeinderat ist es jetzt noch viel krasser, weil wir haben nämlich 17 verschiedene Listen und Gruppierungen, die gewählt worden sind.
Ah, okay.
Also wir hatten 800 Kandidatinnen und Kandidaten bei der Kommunalwahl. Irre. Das gab es noch nie so viel, also ihre jetzt Anzahl, nicht die Leute, ja. Und die bemerkenswert, also erstmal toll auch in Zeiten von Politikverdrossenheit, dass überhaupt so viele sich aufstellen lassen, weil es werden ja auch viele eingeschüchtert und gesellschaftliches Klima, bla bla bla. Und gleichzeitig ist es für mich als Parteiloser, glaube ich, viel besser, weil ich natürlich ein ganz großes Herz bei meiner SPD-Fraktion habe, mit denen ich ja diesen Wahlkampf damals auch bestritten habe. Die haben mich unterstützt, aber es war klar, dass ich nicht direkt danach eintrete und es war klar, dass wir so weiter zusammenarbeiten. Das heißt, da gibt es echt ganz viele freundschaftliche Verhältnisse. Dazu habe ich eine strategische Partnerschaft mit den Grünen, mit denen ich auch Dinge aufbespreche. Aber also Kommunalpolitik ist halt auch Sachpolitik. Das heißt, die FDP hat mich damals auch unterstützt oder so eine kleine Splittergruppierung ebenfalls, auch die Kulturliste sogar. Das heißt, da kann man wirklich noch, also ich freue mich total, wenn die CDU dem Haushalt genauso zustimmt wie die Grünen, die SPD, die FDP. Weil das ist, am Ende geht es ja um auch das Gemeinsame. Das ist halt ab der Landesebene no chance. Da ist Politik pur, Parteipolitik und so weiter. Aber hier vor Ort geht das. Das heißt, man muss überparteilich zusammenarbeiten und ich hoffe sehr, dass es jetzt auch zukünftig gelingt. Das hat jetzt ziemlich gut geklappt, 5 Jahre. Aber das ist natürlich schon auch anstrengend für mich, sage ich mal.
Ein besonders anstrengendes und drängendes Thema in Freiburg ist bezahlbarer Wohnraum. Es gibt viel zu wenig hier und es fehlen etwa 14.000 Wohnungen. Die Bundesregierung hat sich ja zum Ziel gesetzt, 400.000 neue Wohnungen jedes Jahr.
Chaka.
Ja, verfehlt sie auch jedes Jahr krachend. Letztes Jahr waren es etwas mehr als 294.000, die neu geschaffen werden konnten und dieses Jahr vermutlich noch weniger. Warum, als jemand, der da so nah dran sitzt und das ja beobachten kann, warum ist das so schwer?
Also das war das Top-Thema bei mir im Wahlkampf. Freiburg ist vieles, wunderschön, bla 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 bla, aber es ist vor allen Dingen nicht bezahlbar. Es ist wirklich absolut sozial unfair. Die Mieten sind krass teuer. Ich bin damals als Oberbürgermeister in eine Vierzimmerwohnung, sind wir als Familie eingezogen, Erstbezug in einem 8-Parteien-Haus für 2.300 Euro für 100 Quadratmeter. Jetzt ist, sage ich mal, bin ich Oberbürgermeister und habe ein richtig gutes Gehalt. Aber 2.300 Euro, das kann sich niemand hier im Rathaus leisten, das kann sich niemand da draußen leisten. Das ist absolut einfach, das ist wahnsinnig teuer. Und in dieser Stadt gibt es keinen offenen Wohnungsmarkt. Das ist auch crazy. Und prinzipiell dauert in diesem Land, in Deutschland, vieles viel zu lange. Das heißt, Planungsverfahren, Bebauungspläne, Bauprozesse, Genehmigungen. Also wir sind einfach langsam. Wir sind da zu kompliziert, zu komplex, zu immer 110%. Aber gleichzeitig haben wir natürlich, gerade wegen diesen 8 Jahren Amtszeit, also wir machen gerade Spatenstich nach Spatenstich für neue Baugebiete. Irgendwie Zinkland ist ein Baugebiet, das wurde länger geplant, als ich auf der Welt bin. Das wurde seit mehr als 40 Jahren geplant. Da geht's jetzt los. Wir haben diesen riesen neuen Stadtteil, wo in der Bundeskanzler ja sogar, der Olaf Scholz kam ja runter und hat diesen Spatenstich für diesen neuen Stadtteil gemacht. Wir reden nur in diesem Stadtteil über 22 Kitas. Das muss man ja vorstellen. Und gleichzeitig erleben wir eine Zeit, wo eigentlich in ganz Deutschland Baugebiete gestoppt werden. Und da bin ich relativ krass direkt unterwegs und sage, hey, wir können uns nicht leisten, jetzt Bauprojekte zu stoppen. Ich glaube, Frankfurt hat beispielsweise bei der eigenen Tochter alles gestoppt bis Ende 2024.
Ich glaube, die Bauherren sagen halt oft, sie können es sich nicht leisten zu bauen, weil es auch so viel teurer geworden ist.
Es ist wahnsinnig teuer, aber das wird ja nicht besser, indem wir nicht mehr bauen. Der Druck wird ja nur noch viel größer. Das ist Survival of the Richest. Und das ist nicht mein Verständnis von einer sozialen Stadt. Und deswegen, wir nehmen bei unserer eigenen Stadttochter in 10 Jahren 750 Millionen Euro in die Hand, um nochmal 2.500 Wohnprojekte voranzubringen. Es gibt gewisse konservative Kräfte oder auch eben finanzorientierte Kräfte, die sagen, das ist viel zu viel, wir verschulden uns, ist alles böse. Aber die Alternative ist, dass sich da draußen niemand mehr eine Wohnung leisten kann und dass immer das Falsche gebaut wird. Und wir machen diese großen Bauprojekte, aber wir machen vor allen Dingen auch, also Gentrifizierung ist ein großes Thema, auch Berlin, ist krass, wie sozusagen ein Teil nach dem anderen immer teurer wird. Gleichzeitig machen wir auch Sachen, wo ich mich richtig unbeliebt mache. Wenn man länger als 6 Monate eine Wohnung leer stehen lässt. Die kann man bei uns anzeigen, melden. Wir zeigen illegale Ferienwohnungen beim Finanzamt an, also verpetzen die quasi weiter. Wir gehen gegen Mietbucher vor. Also wir machen so viel, wir haben eine Miettauschbörse, ja, wo wir Geld drauflegen, wenn jemand sozusagen klein gegen groß, groß gegen klein tauscht, weil gerade viele Familien was suchen. Und es sind am Ende immer nur, weiß ich, ein paar Dutzend, vielleicht ein paar hundert Wohnungen, die davon untangiert sind. Aber jede Wohnung zählt. Und das ist schon krass, wie unsozial diese Stadt im Bereich von bezahlbares Wohnen ist. Das ist mit die größte Herausforderung. Da gehen wir voll dagegen, aber das ist so ein bisschen David gegen Goliath. Und wir sind halt eher David, muss man sagen.
Und wer ist der Goliath?
Naja, der Goliath sind die Rahmenbedingungen, der freie Markt und die Ressourcenknappheit. Also ich sag's mal so, wir haben auch wiederum, im ersten Jahr nach meiner Wahl, hat der Gemeinderat einen Verkaufsstopp eingelegt. Weil ich gesagt habe, aktive Liegenschaftspolitik, also Grundstückspolitik und Gebäudepolitik besteht darin, dass wir eben nicht mehr Dinge verkaufen, was über Jahrzehnte passiert ist. Wir haben immer Grundstücke verkauft, das ist gut, dann kriegen wir Geld, die fließen in sinnvolle Projekte ja überwiegend, Schulen oder was auch immer. Aber das Geld ist dann ausgegeben und die Grundstücke sind weg. Wir haben keinen Einfluss mehr. Das heißt, wir haben einen Verkaufsstopp eingelegt und kaufen jetzt dafür neue Grundstücke wieder an. Das heißt, wir verzichten auf Geld und geben Geld aus. Das heißt, es belastet uns doppelt.
Aber das können sich ja längst nicht alle Gemeinden und Kommunen leisten in Deutschland. Ne?
Ja, ja,
also
ja.
was ist eine, und zumal ja dieses ganze Bauen dauert 10, 15, 20 Jahre. Ihr errichtet neue Stadtteile, das habe ich auch gelesen, aber das hilft ja nicht gegen den ganz akuten Druck, den hier zum Beispiel ganz viele Studierende spüren oder eben junge Familien.
Naja, also erstmal doch. Die Antwort ist natürlich, also es hilft natürlich nicht jetzt sofort, genau, weil man kann nicht zaubern, aber das hilft zumindest, zum Beispiel bei diesem neuen Stadtteil soll es 700 Wohnungen für Studierende geben, 300 für Pflegende von der Uniklinik, also das ist...
Aber die gerade studieren, haben dann längst ihren Abschluss,
Das ist ja natürlich, das ist aber nur ein Projekt ja von vielen und natürlich, es geht ja, man muss ja trotzdem strategisch diese Punkte voranbringen und gleichzeitig jetzt zum Beispiel beim Leerstand darum, dass wir wirklich jede leerstehende Wohnung soll wieder belegt werden. Also das können wir uns einfach nicht leisten sozial. Und das heißt, so hat es ganz viele Parameter. Und dass wir im Einzelfall mit ein paar Modulen, Holzcontainern oder sonst was mal nachhelfen, das mag sein. Aber das, was die Stadtbau macht, die baut ja wirklich auch extrem beschleunigt. Und das
in Freiburg ist jetzt, das hört sich so an, als wären wir mega reich. Wir nehmen jedes Jahr neue Schulden auf aktuell. Das heißt, es ist nicht so, dass wir im Geld schwimmen würden.
Also im Geld schwimmen, das tut vermutlich keine Kommune in Deutschland. Aber im Vergleich zu anderen steht Freiburg schon ziemlich gut da. Schaut man auf das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, da habe ich die Zahlen von 2021, liegt es auf Platz 37 von 110 kreisfreien Städten in Deutschland. Und klar, solche Projekte voranzubringen, Schulden aufzunehmen oder eben zu sparen, das sind zum großen Teil politische Entscheidungen. Aber Freiburg tut sich da sicher leichter als manch andere Stadt. Ich habe gerade eine ganze Doku zum Thema Wohnkrise in Deutschland gemacht. Da geht es viel um private Häuslebauer, aber eben auch um sozialen Wohnungsbau. Wir waren zum Beispiel in der saarländischen Kleinstadt Merzig. Dort ist der Oberbürgermeister echt verzweifelt. Seine Kommune hat extra Bauland für Sozialwohnungen reserviert, aber findet schlicht keine Bauträger. In Zeiten von hohen Zinsen und steigenden Baukosten lohnt sich das für die Unternehmen oft nicht. Selbst mit Fördermitteln vom Bund. Falls euch das Thema also interessiert, dann guckt doch gerne mal rein. Der Film heißt Ich will doch nur wohnen und steht ganz frisch in der ZDF-Mediathek.
Und trotzdem glaube ich, dass es extrem wichtig ist, da strategisch Geld zu investieren. Und einen richtigen Switch, den werden wir nur auf der Bundesebene erleben. Zum Beispiel diesen, also natürlich, wir sind tolle Gastgeber. Ich freue mich, wenn der Bundeskanzler nach Freiburg kommt für einen Spatenstich. Aber letztlich wollen wir natürlich auch was aus Berlin. Für diesen neuen Stadtteil wollen wir am Ende 400 Millionen Euro Förderung. Mhm. Und was wird mit diesen 400 Millionen Euro Förderung passieren? Die fließen in die Preisdämpfung des Wohnraums dort in die nächsten 25 Jahre. Das heißt, natürlich ist eine neu gebaute Wohnung nicht günstiger als der heutige Wohnraum. Das gehört zur Wahrheit auch dazu. Aber wenn der neu gebaute dann ein Drittel runtersubventioniert wird, dann haben wir zumindest dort einen faireren Mietpreis. Und gleichzeitig müssen wir uns natürlich schon fragen, wie können wir Baukosten reduzieren? Und da sind Grundstücke halt ein Drittel sozusagen der Suppe. Wir legen bei diesem Baugebiet zum Beispiel richtig Geld drauf. Also andere Städte halt bauen 0 auf 0 oder verdienen sogar mit Bauprojekten und wir legen Geld drauf. Aber das kann natürlich auf Dauer nicht die Lösung sein. Also das heißt, es ist schon extrem komplex und frustrierend auch zum Teil.
Ein Faktor, der ja auch in ganz Deutschland dann bei diesem Thema immer wieder reinspielt, ist zum Beispiel Flüchtlingsunterbringung. Da habt ihr im vergangenen Sommer eine Drucksituation gehabt und einen Brandbrief geschrieben mit mehreren Bürgermeistern hier aus der Region, weil ihr gesagt habt, ihr kriegt die jungen, unbegleiteten Flüchtlinge, glaube ich, nicht mehr untergebracht. Und das hört man ja aus ganz Deutschland, dass sich Leute von der kommunalen Ebene in so Drucksituationen an die Länder wenden oder an den Bund und sagen wir, ihr checkt gar nicht, was hier unten läuft. Also wie oft hast du auch in deinem Alltag so ein Gefühl von, die da oben oder die da in Berlin verstehen gar nicht, was unser Alltag ist oder vor welchen Herausforderungen wir hier stehen?
Also erstmal versuche ich auf allen meinen Ebenen, also vor Ort in Bürgerrunden oder auch hier im Rathaus, aber natürlich vor allem über Social Media und Presse, dieses die da oben immer aufzulösen, weil das ist halt nicht die da oben. Also mein Lerneffekt meines jetzt 39-jährigen Lebens ist, hey, das sind keine krassen Machenschaften und geheimen Netzwerke, sondern das ist entweder die Addition von Kompetenz und Persönlichkeit oder die Addition von Inkompetenz und Persönlichkeit. Das heißt, Politik ist so krass vermenschlicht, das verstehen viele Leute nicht. Also ich meine, wie benennt man denn Minister? Minister werden meistens nicht nach Fachlichkeit benannt. Ja? Also wir haben das am Ende geht sozusagen, wem schuldet man was und wem will man strategisch irgendwo positionieren. Und ich sag mal so,
dass... Aber das ist doch schon was, also gerade wenn du das jetzt so sagst, dass das so ist, das trägt ja schon zur Entfremdung bei.
Natürlich.
Dass Leute sagen, Alter, wenn Politik so läuft, dann ist sie ja eben nicht mehr menschlich oder auf der falschen Ebene menschlich.
Genau, aber trotzdem ist ja, also das hat mich im Europarat bei dieser deutschen Delegation, aus dem Kontext komme ich ja, damals waren es 18 Kommunale und 18 Landespolitiker, Politikerinnen unterschiedlicher Parteien. Und was ist bei mir da hängen geblieben? Es gibt ein paar, die reden darüber, wie groß ist das Hotelzimmer und wo gehe ich heute Abend essen. Und es gibt welche, die sagen, hey, geil, Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, wir machen hier wirklich einen Progress. Es geht um Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit. Und egal welcher Couleur, das ist am Ende die Persönlichkeit, die das sagt. Und das hat mich total beeindruckt, also weil wie motiviert da Leute waren, wirklich was zum Positiven zu verändern. Und das gibt's in Berlin und in Stuttgart und in allen Landeshauptstädten ja natürlich genauso. Also das meine ich halt, am Ende ist krass viel Persönlichkeit mit in dieser Rolle des die da oben Politikerinnen oder Politikers. Und trotzdem gibt es natürlich in ganz vielen Bereichen wir haben einen Bürokratieauswuchs, das ist einfach nur nervig. Und was mich eigentlich mit jetzt am meisten nervt, ist, dass es ja, wir haben dann tolle Kommissionen, die halt neue Fahrpläne erarbeiten, mega kompliziert, anstelle einfach mal mutig ein paar Quick Wins zu realisieren. Es gibt so viele Optionen, wo man einfach sagt, zack, das lassen wir jetzt. Zack, das machen wir so. Also es gibt oftmals halt nicht nur das total komplizierte, also zum Beispiel Digitalisierung ist mega kompliziert. Die Bundesländer sind dafür verantwortlich. Das weiß keiner da draußen. Qua Grundgesetz sind die Bundesländer für Digitalisierung verantwortlich. Das ist ein Fehler im System. 16 Bundesländer digitalisieren vor sich hin mit unterschiedlichen Strategien und hunderte Städte machen das wieder individuell. Das ist eine Ressourcenverschwendung ohne Ende in diesem Land. Schwierig, Grundgesetz ändern etc. Aber trotzdem gibt es ganz viele Dinge, also weil da würde ich zum Beispiel sagen, hey, da brauchen wir viel mehr Karacho von oben. Da bräuchten wir eine Digitalisierungsstrategie, wusch, für ganz Deutschland, von Berlin vorgegeben für alle Bundesländer, keine Widerrede. Das kriegen wir nicht hin. Alleine Bayern würde sich dagegen sträuben und so weiter. Also das ist, der Zug ist abgefahren leider, aber das ist in vielen anderen Bereichen werden Dinge viel zu kompliziert gemacht und immer halt auf diese 100%, anstelle mal zu sagen, hey, 95% Beschleunigung ist auch cool. Und auf der kommunalen Ebene sind wir halt viel näher dran. Also ich bin hier für jeden Scheiß verantwortlich. Ist doch klar. Also die Leute machen mich für das Finanzamt verantwortlich. Mit dem habe ich überhaupt nichts zu tun. Das ist das Landesfinanzamt. Die Leute machen mich für die Polizei verantwortlich. Damit habe ich nichts zu tun. Das ist eine Landespolizei. Am Bahnhof ist die Bundespolizei. Die Leute beschimpfen uns hier für alles, logischerweise, weil wir sozusagen hier so dieser First Pillar sind. Weil halt natürlich auch, das kann man auch nicht von allen erwarten, dass die dieses komplizierte System verstehen. Mhm. Aber ich würde mir da auf jeden Fall manchmal eine gewisse Erdung wünschen und mehr, auch ein bisschen mehr hören auf das Kommunale, weil gerade wenn man jetzt zum Beispiel eine Einbürgerung beschleunigen will, was super ist, dann sollte man das so beschleunigen, dass es die, quasi am Ende die Ausländerbehörden in den Kommunen auch schneller umsetzen können. Mit einer Software idealerweise. Nein, was machen wir? Wir wurschteln alle individuell vor uns hin. Wohngeld, ey, das ist, also flapsig gesagt, ich war gerade ein paar Tage in den USA, pain in the ass, würde man da sagen. Das ist einfach, also da verzweifle ich selbst dann schon manchmal. Und trotzdem würde ich mir wünschen, dass man das Kommunale dann ein bisschen mehr hört. Weil das ist genau das, was auch, wie du es gerade gesagt hast, das ist ja, A, müssen wir oft umsetzen. Wir sind B, für quasi alles verantwortlich, auch wenn wir nicht verantwortlich sind. Und C, gibt es manchmal schon auch einfach pragmatische Lösungen. Ich meine, das machen wir natürlich. Manchmal gehen wir ja bisher auch, ich will jetzt nicht sagen in den Graubereich, weil das wird hier aufgezeichnet, aber natürlich muss man manchmal auch mutig sein und Dinge einfach ausprobieren, die es vielleicht so noch nicht ganz genau gibt.
Mhm. Da fällt mir ein Graubereich war mal, ich glaube, die Parkpreispolitik, oder?
Oh, Happy Birthday, ja.
Ja, schönes Thema. Das ist, ich habe das hier hinten, ich habe eine Überschrift Fails und da steht das drin, tut mir leid. Das war 2021 so eine politische Maßnahme, die irgendwie auch wieder gut in das Freiburg-Klischee passt, über das wir ganz am Anfang gesprochen haben. Als erste Stadt in Deutschland sollte in Freiburg das Anwohnerparken deutlich teurer werden. Die Gebühren wurden von 30 Euro pro Jahr auf durchschnittlich 360 Euro angehoben. 2 Jahre später wurde diese Maßnahme vom Bundesverwaltungsgericht als unwirksam erklärt. Sehr zu Martins Überraschung. Das sieht man in einer Doku über ihn, die ihr in der ARD-Mediathek gucken könnt. Ein Filmteam hat ihn 1 Jahr lang begleitet und war auch am Tag des Urteils dabei.
SWR 4 Baden-Württemberg.
Die Bewohnerparkgebührenordnung in Freiburg ist unwirksam. Das hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig vor einigen Minuten verkündet. Gegen die neue Parkgebührenordnung hatte ein Freiburger FDP-Stadtrat geklagt.
Es wird ein richtiger Abfuck. Ich bin jetzt der große Loser.
Das ist von einem Gericht geschasst worden. Du warst dir aber deiner Sache eigentlich ziemlich sicher.
Also es ist genau so, dass, also Anwohnerparken bundesgesetzlich war das immer auf 30 Euro. 30 Euro 61 oder was es waren. Für ganz Deutschland im Jahr für Anwohnerparken. Also lächerlich wenig. Wirklich lächerlich wenig. Und wir durften es kommunal nicht verändern. Und dann wurde das verändert, dass man das wiederum verändern kann, an die Bundesländer weitergegeben. Die Bundesländer mussten dann die rechtlichen Voraussetzungen wieder individuell mal 16 dafür schaffen, sodass die Kommunen das machen konnten. Wir haben es sogar noch komplizierter gemacht. Der Gemeinderat hat gesagt, mit einer ganz knappen Einstimmenmehrheit, 360, wusch, haben wir in den Haushaltsplan reingeschrieben. Und bei der Satzungsbeschluss wollten sie dann 240 für den Smart, 360 für ein kurzes Auto und der Sprinter kostet 480.
Okay.
Das heißt, also mega Arbeit wiederum für uns, weil wir ja quasi gucken mussten, wie lang ist das Auto, ja. Ja, wie dem auch sei. Und dann hat ein Freiburger Stadtrat, genau, mit dem ich auch privat sogar befreundet bin, also total d'accord, gesagt, er klagt dagegen. Und zwar die ganzen Ebenen durch. Und er hat auf allen Ebenen verloren, bis auf der Bundesebene in Leipzig, beim Bundesgerichtshof. Weil der Bundesgerichtshof hat wiederum gesagt, die Landesgesetzgebung ist fehlerhaft. Das Land Baden-Württemberg hat das falsche Rechtsinstrument gewählt für die Ermächtigung der Kommunen. Und die Richterin sagte allen Ernstes, ihr habt gar nichts falsch gemacht, aber eben auf Landesebene. Aber was kommt natürlich raus? Freiburg hat verkackt. Und deswegen,
und Horn hat verkackt.
Natürlich. Welcome to my life. Und am Ende ging es halt darum, dass wir haben dann allen Ernstes allen diese Differenz bis auf 30 zurückbezahlt. Riesenaufwendig. Und die Gesetzgebung hat aber auch gesagt, jetzt wird es ja noch spannender, dass der Oberbürgermeister es allein entscheiden darf. Das heißt, ich musste dann wiederum sagen, okay, was kostet das jetzt?
Und wir hatten was kostet es jetzt?
Ja, wir sind bei 200 aktuell. Mhm. Genau. Das Problem ist aber darin, wir kommen wieder in unserem System. Wir können Anwohnerparkgebiete nur dort ausweisen, wo wir einen Parkdruck nachgewiesen haben. Das heißt, ein kompliziertes Gutachten, ein Gutachter muss beauftragt werden. Es muss über einen gewissen Zeitraum nachgewiesen werden. Das war alles mega komplex. Und das heißt im Endeffekt, du bezahlst auf einmal 200 Euro im Monat, hast davor 30 bezahlt, was schon mal scheiße ist für dich, als Unmut. Ja? Mhm. Und gleichzeitig, aber die Nachbarstraße bezahlt gar nichts. Das heißt, die parken umsonst vor der
Tür.
Das
ist super ungerecht.
Und damit kann man nur verlieren. Aber ey, wir reden ja alle über Verkehrswende. Und deswegen war auch klar, jeder Euro aus diesen Mehreinnahmen geht in Mobilitätsprojekte, in Straßenbahnen, in Fußgängerwege, in Radwege. Und damit finde ich, ist das Ganze schon wieder so ein bisschen gelevelt. Und ich hoffe, dass am Ende, das Thema war zum Beispiel Tempo 30, auch ein wahnsinnig emotionales Thema. Mhm. Wir haben totales Durcheinander. Das ist eine der kuriosesten Morddrohungen, die ich bekommen habe in meiner Karriere bisher auch wegen Tempo 30. Genau, und wir wollten so einen Pilotversuch machen und das war noch unter Andi Scheuer als Verkehrsminister, klopf, klopf. Aber da ist Berlin einfach nicht mutig. Wir hätten sogar das bezahlt bekommen mit Evaluation vom Landesverkehrsministerium, die waren auch dafür, aber Berlin hat es bis heute nicht erlaubt. Wir haben dann gesagt, okay, wir machen wenigstens eine Bewegung draus und jetzt sind über 1000 Städte in unserer Initiative, die das fordern, von CSU geführt, CDU geführt, links, grün, SPD, parteilos, alles, ganz alle Bundesländer vertreten. Und wir kriegen immer noch so scheibchenweise nur. Es gab noch nicht einmal ein Spitzengespräch zu diesem Thema. FDP geführtes Verkehrsministerium. 1000 Städte in Deutschland wünschen sich diese Freiheiten, weil wir doch vor Ort es viel besser beurteilen können. Aber nein, wir knebeln damit Autofahrer und ist alles böse. Mhm. Das ist auch echt frustrierend bisher. Jetzt gibt's Lockerungen, ja, aber es ist immer noch viel zu aufwendig.
Ich bin gerade relativ erschlagen davon, wie kompliziert es ist, das zu erklären. Und darin ist ja, also ich glaube, ja. Nein, es ist ja vielleicht auch beispielhaft für das, was in der politischen Kultur gerade passiert, dass Politik so komplex geworden ist, so kompliziert. Und ich saß jetzt hier gerade auch innerlich und habe gesagt, ja, aber sorry, jetzt bitte mal in einem Satz. Und ich verstehe, dass das nicht geht, aber ich kann halt auch verstehen, wenn dann draußen einer vor seinem Parkautomaten oder mit seinem Parkausweis steht und sagt, nee, ich verstehe es nicht, das könnt ihr mir doch so nicht erzählen.
Aber genau deswegen muss auch Politik anders kommunizieren. Und das ist meiner Meinung nach mit auch der größten Vorwurf, den ich zu unserer Bundesregierung habe. Ich finde, die Ampel wird viel zu viel gebasht für das, was sie inhaltlich tut. Das nämlich, da ist vieles auch richtig Gutes dabei. Aber was diese Regierung nicht verstanden hat, ist, das zu erklären, was sie macht. Und das müssen alle Ebenen, und jetzt bin ich kein Bundespolitiker, somit will ich jetzt gar nicht zu viel nach Berlin, aber, oder doch vielleicht noch einmal, wenn ich eine Zeitenwende ankündige, dann fange ich doch mit meinen Kanälen zumindest danach an, zu erklären, was passiert jetzt. Jede Woche, jeden Monat, ich gebe wie so ein Follow-up-Update. Und ich wurde damals ganz viel auch immer so auf Social Media reduziert, was totaler Quatsch ist. Ja, ich bin da relativ gut unterwegs, und wir sind ja mittlerweile richtig unterwegs als Stadt. Aber wir müssen auch versuchen, Menschen heute zu erreichen, da wo sie sind. Und das schaffen wir halt nicht mehr nur mit Zeitungen und mit TV oder Radio, sondern da brauchen wir neue Formate, Podcasts, da brauchen wir eben Social Media. Mhm. Genau, und das muss Politik viel stärker machen, auf Landes-, auf Bundes- und auf Kommunalebene.
Was war die kuriose Morddrohung, von der du gerade gesprochen hast?
Ich habe dann so ein Video gemacht und habe mich vor so ein Tempo-30-Schild gestellt und habe gesagt, hier, im Umkreis von 200 Metern gibt es 4 verschiedene Tempo-30-Beschilderungen, totales Wirrwarr, und habe das erklärt. Und dann hat mir jemand über Instagram geschrieben, ich schwöre, ich bring dich um, stech dich ab und spucke auf deine Leiche, du Hurensohn. Und wir haben dann, also man ist ja viel gewohnt, so auch in dem, im sehr unschönen Ton mittlerweile. Aber wenn man sich das mal so überlegt, ich schwöre, ich stech dich ab und spucke auf deine Leiche, du Hurensohn, dann kann man eigentlich jemand gar nicht viel konkreter mit dem Tod drohen. Mhm. Also haben wir es dann doch, nach einer Stunde haben wir noch kurz überlegt, haben wir gesagt, klar, wir zeigen es direkt an, melden uns bei der Polizei. Die haben auch super schnell Staatsschutz, Kripo, die haben ganz schnell den Absender ermittelt, sind bei ihm in die Wohnung rein und es war ein 17-Jähriger, der noch bei seiner Mutter wohnte und keinen Führerschein hatte. Und er hat das quasi als Reaktion auf das Tempo 30-Video mir geschickt. Mhm. Wohlgemerkt, an dem Tag, an dem ich morgens noch ein Bild von hinten mit meinen beiden Söhnen gepostet hatte. Das heißt, das ist ja nicht nur ein Oberbürgermeister, sondern auch eine Privatperson. Und das zeigt so eine krasse Entfremdung, Entmenschlichung auch bei einigen Bereichen in der Gesellschaft, dass man jemanden, der gerade mit zwei Kindern unterwegs ist, schreibt, ich schwöre, ich stech dich ab und spucke auf deine Leiche, du Hurensohn. Das fand ich schon krass. Er hat dann unter Tränen, 3 Tage später hat er mir angerufen mit seiner Mutter, hat sich bei mir entschuldigt, die Polizei hat ihm alle technischen Geräte weggenommen und so und hat natürlich eine Anzeige dafür bekommen. Aber das ist immer wieder, das ist schon auch ein Teil, der ist unschön. Hatten wir gerade die Woche auch wieder, das ist irgendwie Teil leider auch von politischem Leben geworden.
Mhm. Ich habe da jetzt auch drüber nachgedacht, also man muss vielleicht dazu sagen, wir sprechen Ende Juli und vor wenigen Tagen hat der mittelsächsische Landrat Dirk Neubauer angekündigt, dass er vorzeitig zurücktritt, zum nächstmöglichen Zeitpunkt sein Amt aufgeben will und er hat das mit den politischen Bedingungen begründet, ganz ähnlich wie du gerade gesprochen hast, boah, es wird uns alles so schwer gemacht, aber er hat auch gesagt, das gesellschaftliche Klima sei so extrem verroht.
Wir leben in Zeiten, wo Mandatsträger quasi zum Freiwild erklärt worden sind, insbesondere dann, wenn sie Positionen vertreten, die gerade in diesem Land nicht mehrheitsfähig sind. Und dann will ich es ganz an erster Stelle sagen, es ist absolut zulässig, meine Positionen, die sehr für Klimaschutz stehen, die sehr für eine Erneuerung des Landkreises stehen, die sehr für die Umstellung von Mobilität, für neue Mobilitätskonzepte, für Energiekonzepte stehen. Man muss das nicht teilen, das ist absolut wahlfrei. Aber Gewalt, Bedrohung stehen nicht auf dem Zettel der politischen Agenda.
Was hast du gedacht, als du das gehört hast?
Also ich habe mir erst auch das Video angeschaut und kann das total gut nachvollziehen. Also menschlich leider ja auch ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich habe in meiner Wahlnacht ja damals die Nase gebrochen bekommen von jemand, der sich auf meiner eigenen Wahlparty eingereiht hat, geistig verwirrt, also erkrankt und hatte eine Medikamentenumstellung. Mit dem Mann habe ich nie geredet, der hat nie mit mir geredet, der kannte mich gar nicht. Der ist da einfach nur rein in seiner Wahnvorstellung und hat mir dann quasi mit einem Schlag die Nase und 2 Zähne gebrochen. Und das zeigt natürlich diese Nahbarkeit, diese Gefahr. Und ich weiß jetzt nicht, ich habe mit einem Landratskollegen nie gesprochen, persönlich, was bei ihm alles passiert ist, aber natürlich alleine von seinem Profil in dieser Umgebung, in der er unterwegs ist, kann ich mir vorstellen, dass er wahnsinnig viel Hass, Bedrohung, Verleumdung abbekommt. Und umso schlimmer ist es ja, wenn jemand dann aufgibt auf diesen Druck, weil wir brauchen ja Leute, die am Ende dieses Mandat ausführen und machen und das eben halt auch, also das sind ja, da kann man wirklich was verändern auf den Positionen. Und wenn Leute, die dann was verändern wollen, wie jetzt bei ihm, die dann auch gewählt werden mehrheitlich, dann zurücktreten wegen diesem Druck, dann läuft einfach was krass schief in diesem Land.
Und der ist ja kein Einzelfall. Also man hat nicht nur die Zahl der Angriffe hat zugenommen, hat jetzt auch mehr Aufmerksamkeit bekommen, sondern auch die Zahl der Leute, die zum Beispiel sagen, sie treten für die nächste Amtszeit nicht mehr an und so weiter. Was kann man denn da tun? Wie kann man dem überhaupt begegnen, um, wie du schon sagst, die Leute, die sich eigentlich engagieren wollen, zu schützen? Oder, also ich finde, es im besten Fall macht die Arbeit ja auch Spaß.
Ja.
Und rennt man nicht die ganze Zeit mit eingezogenem Kopf durch die Gegend.
Also erstmal was Positives. Ich habe vorhin ja gesagt, Rekordwahlbeteiligung jemals und Rekord auch Wahlbeteiligung, was Kandidatinnen und Kandidaten
bekommen. Hier in Freiburg.
Genau,
jetzt.
Hier in Freiburg. Ja. Das ist so, also da ist Politikverdrossenheit nicht nur schlecht, sondern wir, ganz im Gegenteil, wir merken ja schon auch, dass es so eine Politisierung gibt, die aber leider eher in dieses Dagegen abdriftet. Siehe auch Zweiteilung Deutschlands, AfD und. Und gleichzeitig bin ich jetzt so ein bisschen geprägt. Unser Sohn, also wir haben 3 Kinder, 3, 6 und 8. Unser mittlerer Sohn, der jetzt gerade dann nach dem Ferien in die Grundschule kommt, hat jetzt jeden Tag im Kindergarten geweint, weil bei uns ein geistig verwirrter Mann geklingelt hat. Mehrfach, vierfach. Der verschwörungstheoretische Briefe abgibt quasi. Ich jetzt gerade am Montag wieder zwei Streifenwagen rufen mussten, weil er vor unserer Tür stand. Und das ist natürlich, da sind alle Grenzen überschritten. Wenn jetzt jemand bei uns zu Hause klingelt, wo auch meine Frau, der oft überwiegend sogar alleine zu Hause ist mit den Kindern, ja, und dann der erstmal nur Briefe abgeben will, also jetzt noch nicht gewalttätig geworden ist, ja, aber das beunruhigt uns total und das macht mich echt fertig, dass unser Sohn jetzt quasi drei Tage danach immer noch weint, immer wieder, weil er Angst vor diesem Mann hat, der rechtsstaatlich erstmal noch gar nichts ganz Schlimmes getan hat, wo wir jetzt ein Betretungsverbot oder auch eine Bannweile lassen etc. und die Polizei immer sofort da ist und es dann und er dann auch schnell verschwindet. Aber diese Nahbarkeit von Politikern, das unterschätzt die Bevölkerung insgesamt. Also ich glaube in Baden-Württemberg, wir haben mehr Einwohner als Österreich. Wie viele Leute werden da geschützt? Das ist der Ministerpräsident, der Innenminister und da wahrscheinlich noch der Präsident vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Und danach hört es schon dauerhaft fast auf. Also dann gibt es vielleicht noch zwei, drei weitere, aber das sind vielleicht fünf Personen, die dauerhaft Personenschutz haben. Und wenn ich gleichzeitig mich nicht mehr traue, in dieser Stadt unterwegs zu sein, dann kann ich mein Amt ja gar nicht ausüben. Aber dass es einem nahe geht, jetzt wie diesem Landrat, ganz klar. Also ich weiß noch, als der Danziger Kollege auf offener Bühne in Polen erstochen wurde, an dem Abend habe ich echt geweint. Also das war eineinhalb Jahre oder zwei Jahre nach meiner gebrochenen Nase.
2019 wurde der Danziger Bürgermeister Pavel Adamowicz auf der Bühne einer Charity-Veranstaltung mit einem Messer angegriffen, als er gerade eine Rede hielt. Am Tag darauf starb er an den Verletzungen. Der Angreifer war vorher schon mehrfach gewalttätig gewesen und erst wenige Monate vorher aus dem Gefängnis gekommen. Direkt nach dem Angriff auf der Bühne hatte er sich das Mikro genommen und gesagt, er habe unschuldig im Gefängnis gesessen und sei gefoltert worden. Und dafür habe Adamowicz sterben müssen. Hier in Deutschland wurde im gleichen Jahr der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke ermordet. Bis heute machen viele Menschen, die sich in der Kommunalpolitik engagieren, schlimme Erfahrungen. Es gibt eine Umfrage, für die Bürgermeisterinnen und Landräte regelmäßig gefragt werden, ob sie im letzten halben Jahr Übergriffe erlebt hätten. Und da sagt eigentlich immer mehr als ein Drittel, ja, hab ich. Die meisten Fälle sind verbale Angriffe oder Hasspostings. Körperliche Angriffe machen da immer so zwischen 1% und 4% aus. Aber sie kommen eben vor, wie wir ja auch an Martin selbst sehen.
Das kam nochmal so richtig raus, wo ich gedacht habe, das ist so, weil es auch so ein Angriff aus dem Mist kam. Und natürlich gibt es Sicherheitsvorkehrungen, Schulungen, Prävention oder eben auch jetzt irgendwie welche die Türen, die verändert werden oder. Das wird schon auch bewusst geschürt von gewissen Kräften in diesem Land. Und das macht mir Sorge.
Vor allem, also wenn ich mir gerade vorstelle, ich kann, glaube ich, verstehen, warum man weint, weil man denkt, ja, hätte auch ich sein können. Ne? Ich hatte nur die gebrochene Nase. Aber wenn es so erratisch kommt, fragt man sich dann nicht auch direkt an dem Abend, an dem man gewählt wurde, wenn man dann eben im Krankenhaus landet, statt auf der Wahlparty, ich lasse es direkt wieder bleiben?
Also ehrlicherweise ich habe ja dann diesen Schlag bekommen, der ist auf mich noch draufgefallen. Die Leute haben mich direkt runtergezogen. Und ich habe mir zuallererst Sorgen um meine Frau gemacht. Die war nämlich mega schwanger. Also es war quasi irgendwie 10 Tage vor der Geburt. Die war so schwanger. Und die hat eben gerade ein Fernsehinterview gegeben, was sie überhaupt nicht cool findet, aber halt eine Wahl. Und auf einmal rennt dieses Kamerateam weg. Und ich liege auf dem Boden quasi blutend und hatte riesen Panik. Und ich habe eigentlich nur Angst um sie gehabt, auch im Krankenwagen. Ich dachte, oh Gott, wenn das Baby will und so. Aber an dem Abend war das für mich eine ganz rationale, ganz schnelle Entscheidung, nicht einschüchtern lassen, Gegenbewegung. Das heißt, ich habe aus dem Krankenhaus, aus der Notaufnahme noch ein Video gemacht und habe irgendwie gesagt, ja, gebrochene Nase, abgebrochene Zähne, alles Pillepalle. Ich komme zurück und bin dann wirklich aus dem Krankenhaus, dann auch mit Polizeischutz, zurückgekommen auf die Wahlparty, habe da noch sogar allen nochmal Mut zugesagt, weil mein ganzes Wahlkampfteam, ich meine, es war wie eine kleine Bewegung. Wir haben mit 5 Leuten gestartet und waren am Ende 250. Und die haben so viel auch für diese Idee von Martin Horn als OB gegeben. Und gleichzeitig war das eine Eilmeldung bei Spiegel und keine Ahnung wo. Und dann habe ich gesagt, ey, ich will nicht, dass diese Stadt jetzt mit Gewalt gegen Politikern verbunden wird. Und deswegen habe ich genau diese Gegenbewegung gesetzt. War sogar noch ein Lied auf der Tanzfläche. Das habe ich dann gelassen, weil mein Gesicht echt so wehgetan hat. Aber natürlich macht man sich Gedanken. Aber da war die klare Botschaft, ich lasse mich nicht unterkriegen und das passt. Und das war ja auch, das hört sich ja blöd an, aber das war ja ein bisschen dann auch fast nochmal eine Bestärkung, dass dieser Mann eben nicht politisch unterwegs war um den Kandidaten OB Horn da irgendwie umzuhauen, sondern der hat einfach aufgrund einer Medikamentenumstellung halt in einer paranoiden Phase unterwegs war.
Irgendwie gibt mir das ein komisches Gefühl, ihn hier so von diesem Angriff erzählen zu hören. Es klingt wie eine Heldengeschichte, aber ich muss auch die ganze Zeit an das Attentat auf Donald Trump denken. Der wurde am 13. Juli bei einer Wahlkampfveranstaltung angeschossen und hat direkt danach, umringt von seinem Sicherheitspersonal, so heroisch die Faust in die Luft gereckt. Diese ikonischen Bilder sollten dann ja die gleiche Botschaft senden. Ich lass mich nicht unterkriegen. Jetzt will ich Martin Horn auf keinen Fall mit Donald Trump vergleichen und mir fällt auch gerade gar keine gute Frage dazu ein, aber irgendwie arbeitet es in mir, dass Politiker selbst in solchen extrem gefährlichen, verletzlichen Momenten mit als erstes darüber nachdenken, was für eine Botschaft muss ich jetzt senden? Welche Bilder entstehen hier? Wer hat die Deutungshoheit über so einen Angriff? Dabei sollte das doch eigentlich außer Frage stehen. Körperliche Angriffe auf Politiker gehen niemals klar. Und du hast gerade gesagt, das wird von gewissen Kräften geschürt. Wie kommt man denn dagegen an? Weil du hast ja auch im Wahlkampf, oder eines deiner großen Wahlkampfthemen war auch Transparenz. Und ich habe mich gefragt, in diesem extrem verhärteten, angespannten politischen Klima, in dem wir in ganz Deutschland sind, bringt da wirklich eine Facebook-Sprechstunde oder bringt ein OB vor Ort Veranstaltungsformat, macht das den Unterschied? Oder was brauchen wir eigentlich, um das wieder ein bisschen, um diese Verhärtung da wieder rauszubekommen?
Also wir hatten ja gerade im Vorgespräch ganz kurz über einen Bundespräsidenten gesprochen, den ich persönlich wirklich auch sehr schätze. Und in dem habe ich in einem Punkt widersprochen. Der hatte seine Weihnachtsaufzeichnung hier mit Johannes B. Kerner und der hat gesagt, dass wir zu viel Zeit auf Social Media verbringen und zu viel Bildschirmzeit und das sollte man reduzieren. Und wir hatten danach dann noch einen kleinen Empfang und mit ihm und seiner Frau. Und dann habe ich nur gesagt, sorry Frank-Walter, da habe ich echt eine andere Meinung. Was wir brauchen, ist klare Kante. Offline wie online, weil wir sehen ja gerade auch online diese Zuspitzung über Jahre hinweg. Alle haben die AfD alleine auf TikTok gelassen und alle haben gesagt, soziale Medien sind asoziale Medien. Das ist so ein Quatsch. Da haben wir hasstreibenden Kräften auf jeden Fall zu viel Raum gegeben. Ich glaube, eine einfache Lösung gibt es trotzdem nicht. Die habe ich nicht. Wir haben bei uns in Freiburg eine Riesenkampagne gefahren, für diese Wahlbeteiligung, wo wir jetzt ja echt die höchste Wahlbeteiligung aller Großstädte haben, was super ist. Aber auch, wir haben zum Beispiel so Schwerpunkttage gegen Rechtsradikalismus. Da ist Freiburg, glaube ich, so ein bisschen so ein eigener Kosmos. Glücklicherweise noch eine kleine positive Blase. Wir hatten bei uns 2 AfD-Stadträte drin, haben jetzt wieder 2 AfD-Stadträte. Als damals auch dann, wir hatten ein Kind im Tragesystem, ich und meine Frau im Kinderwagen. Und da hat ein AfD-Stadtrat damals noch als Kandidat, mir in der Fußgängerzone ins Gesicht gebrüllt, Sie werden Ihre Amtszeit nicht überleben, dafür werde ich sorgen, Sie werden, also vor 2 Kindern und meiner eigenen Frau. Das meinte er natürlich nur politisch nicht überleben. Also keine, ja. Aber das ist so, also da ist so viel Hass drin, dass wir, glaube ich, auf jeden Fall gucken müssen, dass wir haben uns schon viel zu viel dran gewöhnt. Die Gesellschaft ist schon viel zu stark abgebrüht, meiner Meinung nach, abgestumpft eher, dass wir da immer wieder klare Kante zeigen. Die größte Demo, die wir je hatten in dieser Stadt, war gegen rechts. Und ich glaube, das ist total wichtig. Und ich glaube trotzdem, dass diese Formate, die du angesprochen hast, die sind alle so kleine Puzzleteile. Weil am Ende, also zum Beispiel mit Social Media erreichen wir halt Leute, die halt mit Politik eigentlich nichts am Hut haben. Mit Stadtteilgesprächen laden wir die Nachbarinnen und Nachbarn ein. Die kommen da immer hin. Die Politik hat, glaube ich, viele Fehler gemacht, wenn es nicht die Politik geht. Aber diese Erwartungshaltung hoch auf den Mars. Wenn Leute Dinge versprechen, die man einfach nicht einhalten kann, dann führt es automatisiert zur Frustration. Und gleichzeitig habe ich einfach auch das Thema Migration beschäftigt uns. Ich glaube, da haben wir natürlich auch alle ein Paket dazu beigetragen, indem wir da nicht zu klar gesagt haben, dass halt einfach Straftäter noch schneller abgeschoben werden müssen und einfach da der Rechtsstaat noch schneller, effizienter sein muss. Und gar nicht mit neuen Gesetzen, weil ich glaube, vieles haben wir. Und das hat zu einer gesellschaftlichen Frustration geführt, die sich leider jetzt krass in Wahlergebnissen widerspiegelt. Und für Freiburg, wie gesagt, ist es deutlich anders. Wir haben auch neben der höchsten Wahlbeteiligung die niedrigste AfD-Quote in ganz aller Großstädte. Das ist auch toll. Aber ich meine, wir haben in Pforzheim, in der Stadt in Baden-Württemberg, bei Stuttgart, ist die AfD mit 23% stärker geworden als die CDU, also stärkste Kraft. Wir reden jetzt hier über Baden-Württemberg, den Südwesten, das Ländle, wo irgendwie noch alles in Ordnung ist. Ne? Also das ist, sorry, ich meine, seit Jahren ist die AfD viel stärker als die SPD hier im Landtag und so. Also das ist schon krass und macht mir Sorge.
Das war eine gute Stunde mit Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn. Ich finde, man hat richtig gemerkt, wie gerne er seinen Job macht und wie wichtig es ihm ist, alles auch gut zu erklären. Zugegeben, von diesen Erklärungen war ich zum Teil ganz schön erschlagen. Kommunalpolitik ist offenbar genauso kompliziert wie Bundespolitik. Oder eigentlich ist es ja nochmal anders. Ganz oft wird in der Kommunalpolitik erst konkret umgesetzt, was die Bundes- oder Landespolitik vorgibt. Sei es in Sachen Klima, Flüchtlinge, Wohnungsbau oder Verkehr. Allein die Vielfalt dieser Themen macht schon deutlich, was für ein Arbeitspensum auch mit so einem Amt verbunden ist. In Deutschland gibt es über 11.000 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Die allermeisten von ihnen, mehr als 8.000, machen den Job übrigens ehrenamtlich und nehmen mit diesem Engagement in Kauf, dass sie angefeindet oder bedroht werden, dass womöglich sogar, wie bei Martin, ihre Familien im Alltag eingeschränkt werden. Wenige Tage nach unserem Gespräch hat eine bundesweite Anlaufstelle zum Schutz von Landräten und Bürgermeistern ihre Arbeit aufgenommen, finanziert vom Bundesinnenministerium. Betroffene Kommunalpolitikerinnen und Politiker können sich jetzt an eine Hotline wenden. Ich finde es super, dass es so etwas gibt, aber zugleich krass traurig, dass es so etwas braucht. Mein Name ist Eva Schulz. Ihr findet mich und Deutschland 3000 auch auf Instagram und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Jeden zweiten Mittwoch erscheint eine neue, gute Stunde. Und vielleicht sehen wir uns ja demnächst zur Live-Aufzeichnung in Berlin. Das würde mich unheimlich freuen. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Und zum Schluss wie immer noch ein Podcast-Tipp aus der ARD für euch. OKF, Ortskontrollfahrt, ist ein brandneuer Podcast, der sich die Frage stellt, ist Ostdeutschland wirklich so Lost-Deutschland? Und wie ist es wirklich heute im Osten aufzuwachsen? Lilly Blautschung und Jakob Springfeld sprechen mit ihren Gästen über ihre Heimatorte und ihre Jugend. Zum Beispiel mit Finch über Schaumpartys in Fürstenwalde, mit TikTokerin Stachel über die Influencer-Fahrschule in Gera oder mit Ex-Fußballer Felix Groß über seine ersten Clubbesuche in Rostock. Das Versprechen lautet, jede Woche persönliche Stories zwischen Plattenbau und Ponyhof. OKF Ortskontrollfahrt findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Deutschland 3000, eine gute Stunde mit mir, Eva Schulz, ist ein Podcast von Enjoy vom NDR. Redaktion Gina Toneik und Ruby Ann Schwietal. Gästemanagement Axel Schöning. Produktion Merle Hömberg und Axel Schöning. Social Media Kim Vanessa Schang. Und das Sounddesign kommt von Soundquadrat.